Und dann in der nächsten Szene liegt Vivian dann im Krankenhaus, im Kreißsaal. Um sie herum wuseln Ärztinnen und Pfleger herum. Und dann werfen sich die Ärzte vielsagende, besorgte Blicke zu. Und dann soll Vivian natürlich pressen. Sie sagt selber, sie braucht einen Moment, sie möchte sich kurz ausruhen. Das wird komplett ignoriert. Ne? Ist auch so typisch, dass die Frauen im Film, die sind ja unzurechnungsfähig. Man spricht auch eher mit den Angehörigen als mit ihnen. Dann beginnen irgendwelche Monitore zu piepen. Und worauf die Ärztin dann zu dem Partner von Vivian sagt, sie muss jetzt pressen, sonst gehen wir in den OP. Vorher war ihr Bett noch so ein bisschen aufrecht gestellt, das wird dann komplett runtergestellt, also sie liegt dann flach auf dem Rücken und dann schreien alle irgendwie push, 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 ne, sie schreit. So, und dann cut, nächstes Bild und dann kriegt sie ihr sauber gewickeltes Baby.
Geburtskanal. Dein Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Babyzeit.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtskanal. Ich bin Hebamme Jana Friedrich und heute podcaste ich wieder remote, denn mein heutiger Gast kommt aus Münster. Sie ist Illustratorin und ich kannte ihre Bilder schon lange, bevor ich sie kennengelernt habe. Denn sie begleitet Motherhood illustratorisch seit der ersten Stunde und arbeitet auch immer wieder für das Fachmagazin Hebamme. Und wenn man irgendwie in der Hebamme- oder Elternbubble unterwegs ist, dann kommt man ganz bestimmt nicht an ihren Arbeiten vorbei. Es ist die Illustratorin Martina Bürger. Herzlich willkommen, liebe Martina. Toll, dass du uns heute deine Zeit schenkst.
Ja, hallo. Ich freue mich auch hier zu sein. Super. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Wir wollen heute gemeinsam darüber sprechen, was unser Bild von Geburt prägt, wie sich das überhaupt entwickelt hat und was dieses Bild mit uns, unserer Geburtskultur und unserer Gesellschaft macht. Und liebe Martina, ich habe dich eingeladen, weil du dich genau mit diesen Fragen beschäftigst. Und ehrlich gestanden, habe ich genau diese Fragen deiner Website entnommen. Du hast nämlich gemeinsam mit Elisa Elz, die auch Illustratorin ist, das Projekt The Image of Birth gegründet. Und kannst du uns mal erzählen, was TIOB ist?
Genau, also TIOB steht natürlich für The Image of Birth. Naja, das ist im Prinzip eine Brücke zwischen Geburt und Medien. Naja, Elisa und ich sind ja, wie gesagt, beide Illustratorinnen und damit Medienschaffende und gleichzeitig eben Aktivistinnen für eine bessere Geburtskultur. Naja, und je mehr man weiß zu dem Thema, dann merkt man, wie groß diese Kluft ist zwischen dem, wie Geburt eigentlich sein kann und was Geburt sein kann und der öffentlichen Wahrnehmung von Geburt. Da klafft halt eine riesige Lücke, eine Informationslücke, die versuchen wir über die Aufklärung von Medienschaffenden zu schließen. Also wir knüpfen am öffentlichen Bild, an dem medialen Bild von Geburt an und klären Medienschaffende auf, bessere Bilder oder zeitgemäßere Bilder zu kreieren, zu finden und aber auch destruktive Bilder zu entlarven. Wir haben uns jetzt in den letzten 2 Jahren halt intensiv damit beschäftigt, überhaupt zu analysieren, wie sieht denn das Bild gerade aus in den Medien und in unseren Köpfen und sind gleichzeitig dabei zu definieren, was denn die Parameter für zeitgemäße Bilder sind. Das ist eine schwierige Aufgabe, wie wir festgestellt haben, zu gucken, ja, was machen denn überhaupt gute Geburtsbilder aus? Und letztendlich ist unser Wunsch, dass das öffentliche Bild auf jeden Fall vielfältiger wird, diverser wird, auf Evidenz stützt und nicht irgendwie aus Klischees und Stereotypen besteht.
Ja, voll gut. Also ich habe gerade gedacht, als du gesagt hast, so man muss das gerade rücken, da habe ich so gedacht, ja. Aber total schwierig, weil eigentlich, also so das echte Bild von Geburt ist ja super vielfältig. Also es gibt ja gar nicht so ein Bild von Geburt.
Richtig. Es gibt nicht ein Bild von Geburt, aber jetzt gerade haben wir nur ein Bild von Geburt und das ist eine ziemliche Kümmerversion von Geburt, würde ich sagen. Ne? Das ist dieses überdramatisierte, sehr angstbesetzte und Geburt wird immer irgendwie als unangenehm so wahrgenommen und dabei ist
als
Geburt
gefährlich vor allem, ne?
Als gefährlich,
super gefährlich.
Definitiv. Auf jeden Fall brauchen die gebärenden Frauen immer Hilfe von außen.
Ja.
Das ist so das Bild, was transportiert wird und
die können nichts mehr, ne? Sobald man wehen hat, ist man total unfähig. Man kann nicht mehr sprechen, man kann nicht mehr laufen, das ist irgendwie alles weg.
Richtig, richtig, richtig. Und ich habe das aber auch bei mir selber, deswegen kommt meine Arbeit, weil ich in mir selber diese Informationslücke so krass gespürt habe irgendwann. Das war noch bevor ich Kinder überhaupt bekommen habe und Und ich hielt mich für eine aufgeklärte, emanzipierte Frau und hatte Kinderwunsch und dachte wirklich, ich weiß darüber natürlich Bescheid, wie Geburt funktioniert. Was ich aber nicht wusste, dass ich überhaupt nichts wusste. Ne, dass, ich wusste nichts über die Wahlmöglichkeiten von Geburtsorten. Ich wusste nichts über Hebammen und so weiter und hatte eben dieses klassische Standardbild, so ja, Geburt, da muss man halt durch und das ist unangenehm, das ist schmerzhaft. Um es sich zu erleichtern, kann man noch einen Kaiserschnitt machen vielleicht, aber das war's auch. Aber so, ne? Und es war halt nur ein Zufall, irgendein doofer Zufall, der mich eben auf das Thema gebracht hat und quasi mein Weltbild zum Einsturz gebracht hat. Und das war ein Artikel über Hausgeburten. Das stand einfach im Titel Hausgeburt. Ja. Und ich dachte, ich bin da so drüber gestolpert und dachte so, wie, was? Hä? Geburt? Also zu Hause? Haus? So, ist das legal? Ich war richtig schockiert, dass es sowas gibt. Und sofort ging das Kopfkino los von wegen, wie verantwortungslos das ist und wie gefährlich. Und hatte ganz schlimme Vorurteile und wollte diesen Artikel auch erstmal gar nicht weiterlesen, weil mir das so fremd war. So, und so absurd kam mir das vor. Und dann hat aber Gott sei Dank mein kleiner Voyeur gesiegt und hat dann angefangen, so ganz vorsichtig zu lesen. Und ab da weiß ich auch tatsächlich nicht mehr, was passiert ist. Ab da setzt meine Erinnerung aus. Ich weiß nur, dass ich gelesen habe und irgendwie bestimmt 3 Tage von einem Thema zum anderen gekommen bin. Und am Ende dessen stand für mich fest, okay, wenn ich Kinder kriege, dann auf jeden Fall zu Hause.
Wie cool.
Und sie ist dann auch gekommen. Und ich hatte halt wirklich auch 2 ganz wunderbare Geburten, die ich auch als ja empowernd bezeichnen würde. Und gleichzeitig hat mich das so schockiert, dass es wirklich nur ein Zufall war, der dazu führte, diese Information zu bekommen und dass diese Informationen eben nicht frei und wie selbstverständlich zur Verfügung stehen. Also man muss wissen, wonach man sucht, wenn man mehr zum Thema wissen möchte und das geht gar nicht. Und da habe ich eben schnell erkannt, okay, es sind irgendwie die Bilder, es ist die öffentliche Präsenz, es ist die Art, wie über Geburt gesprochen wird, die uns diese Wissensvielfalt vorenthält.
Ja.
Und das Bild, ich stelle mir das immer so vor, das aktuelle mediale Geburtsbild legt sich wie so eine Mauer vor uns und dahinter liegt der ganze Kosmos von Geburt und dieser ganze Zauber und auch die Aufklärung und na, welche Rechte haben Frauen und so weiter. Und diese Mauer möchten wir zum Einsturz bringen mit The Image of Birth.
Total spannend. Also das heißt, dein Ansatz war tatsächlich ein ganz persönlicher, weil du einfach über deine eigene Erfahrung bist du dahin gekommen. Und die Elisa, mit der du The Image of Birth zusammen gegründet hast, die hat ja Kunstgeschichte studiert und hat auch ihre Bachelorarbeit über Geburt in der Kunst geschrieben. Und Elisa hat uns eine kleine Nachricht gesprochen zu Geburt in der Kunst.
Hallo ihr zwei, ich schicke euch sonnige Grüße aus meinem Studio in Freiberg. Und also die Geburt in der bildenden Kunst ist eigentlich ein total schönes Paradox, weil auf der einen Seite gibt es natürlich kaum einen Spaziergang durch eine Galerie, wo nicht Geburten gezeigt werden. Also jedenfalls laut Werktitel. Wir haben da ja die Bildthemen wie die Geburt von Johannes dem Täufer oder die Mariengeburt oder natürlich auch Christis Geburt. Das ist ja das Bildthema schlechthin, was ja auch über die Jahre hinweg immer wieder rezipiert wurde. Aber tatsächlich sind das ja oftmals gar keine Geburten, sondern eigentlich Darstellungen vom Wochenbett. Also es ist super wichtig, da anzuerkennen, dass die Darstellung einer physiologisch korrekten Geburt in der Kunst schon immer eine Herausforderung war, weil Tabuthema schlechthin. Und das hat sich auch bis heute nicht geändert. Also es ist bis heute ein Nischenthema. Es gab zwar auch Künstler und Künstlerinnen wie Max Beckmann, Otto Dix oder Frida Kahlo oder meiner Miriam Munski, die den Mut hatten, die Thematik aufzugreifen und den Prozess der Geburt auf eine kunstvolle bis natürlich auch abstrakte Weise darzustellen. Aber interessant ist auch hier, dass alle diese KünstlerInnen generell eher für extreme und schonungslose Bildthemen bekannt sind. Also auch hier bleibt Geburt leider ein dramatisches Ereignis.
Voll interessant, ne? Also das ist krass. Also es ist schon offensichtlich sehr lange so. Ich hatte im Vorfeld auch mal geguckt nach Bildern, die es irgendwie dazu gibt. Und ich habe tatsächlich einerseits sehr alte Geschichten gefunden. Also ich habe ein römisches Marmorrelief gefunden. Das ist aus dem 5. Jahrhundert vor Christi. Mhm. Und das heißt Woman giving birth supported by other women. Also da, das ist sehr explizit. Da sieht man tatsächlich, wie das Kind gerade aus der Frau rauskommt. Und die Frau wird rechts und links von 2 anderen Frauen gestützt. Und eine Hebamme oder Helferin nimmt das Kind trockend entgegen. Also das ist sehr kraftvoll, aber das ist eben auch vorchristlich.
Vorchristlich, genau, ja. Das ist, da haben Elisa und ich gestern auch nochmal drüber gesprochen. Das ist so, man muss immer bedenken, so in welchem Rahmen fand jetzt Kunst statt? Also es gibt eben diese Epochen, dieses Vorchristus und auch diese, wenn man in die vorgeschichtliche Zeit geht und sich Statuen oder Höhlenmalereien oder sowas anschaut, ne, da sieht man, da ist noch so eine matrifokale Prägung drin und da haben wir die Göttinnenabbildungen und so weiter. Und dann mit dem Einfluss der Kirche hat sich das verändert und ja, und irgendwann war Kunst dann halt einfach, zumindest bis zum Buchdruck, also circa 15. Jahrhundert oder so, waren das Auftragsarbeiten. Und wer war der Auftraggeber? Die Kirche. Und dementsprechend wurde das abgebildet. Ne? Später gab es dann vielleicht noch die Könige, die dann eben Herrscherporträts anfertigen ließen. So. Aber das war so das, was Kunst eine ziemlich lange Zeit war. Und erst so mit dem Einsatz des Buchdrucks, dann gab es die ersten Lehrbücher, medizinische Lehrbücher und Druckgrafiken mit den ersten Geburtsdarstellungen. Und die ähneln sich halt alle auch sehr, weil es gab halt einen Vorreiter, der das erforscht hat und dann eben aus der medizinischen, biologischen Sicht festgehalten hat und das wurde dann halt immer weiter reproduziert.
Ja, genau. Also da habe ich auch was gefunden, so ein Kupferstich, der wahrscheinlich europäisch ist. Das ist, ich habe das in einem Buch gefunden und da haben die es noch nicht so ganz genau genommen mit den Quellen. Mhm. Deshalb kann ich nicht so genau sagen, wo das her ist, aber es wirkt sehr europäisch. Mhm. Auch da gibt es so eine Geburtsszene, wo die Frau auf so einer Art Hocker sitzt, was ja auch in unserem Kulturraum früher so total üblich war, dass man so einen Gebärstuhl im Hause hatte. Und da ist es aber so, dass es so mit Tüchern so ein bisschen bedeckt ist. Also man sieht nicht jetzt wirklich den Akt der Geburt. Also man sieht schon, da findet eine Geburt statt, aber man sieht nichts so, wie das so in den Filmen heute auch gezeigt wird. Und dann habe ich noch ein Bild gefunden, das fand ich auch toll. Das ist aus Australien, es kommt von den australischen Aborigines. Und da ist es so, das ist eine Felsenmalerei und da ist sozusagen die Sonnenfrau gebiert die Welt. Ja, also es ist eine Frau mit einem Sonnenschein um den Kopf, mit einer ziemlich expliziten Vulva. Und diese Vulva wurde um so eine Felsenspalte herum gemalt, sodass es wirklich dann im Ganzen unglaublich, ne, also richtig so ein Eingang ist.
Voll,
der Frau. Auch sehr abgefahren. Ja, voll spannend. Also ne, wenn man in andere Kulturkreise guckt, da ist es auch nochmal anders. Ne? Also deshalb denke ich auch, sozusagen Religion hat eine ganz große Auswirkung auf das Bild, wie es eben gezeigt wird und ja, überhaupt Kultur.
Ja.
Ja. Was du vorhin aber gesagt hast, fand ich ganz spannend. Also du hast ja gesagt, dass ein Zufall dich auf so eine ganz andere Spur gebracht hat. Und ich habe im Vorfeld dieser Folge über Social Media dazu aufgerufen, uns was über das eigene Bild von Geburt zu erzählen. Und Lena hat uns dazu folgende Nachricht geschickt.
Ich bin Lena und habe 2 Kinder. Vor meinem ersten Kind hatte ich ein super negatives Bild von Geburt. Dieses typische, die Frau liegt auf dem Rücken und versucht, das Kind irgendwie rauszupressen. Bei meinem ersten Kind hatte ich einen Yogakurs besucht. Die Yogalehrerin hatte damals und uns unter anderem auf die friedliche Geburt verwiesen und hatte uns damals einen Link geschickt zu 2 Videos, wo man eine Geburt sehen konnte. Und ich habe total mit mir gerungen und dachte so, Gott, ich finde das total eklig und will mir das auf gar keinen Fall angucken. Und dann habe ich da aber dieses Video gesehen und es war eine Wassergeburt, eine Frau, die ganz ruhig, friedlich, kraftvoll dabei war. Und das hat mir so imponiert, dass ich mir genau das für meine Geburt gewünscht habe. Und was soll ich sagen, meine Geburten waren beide für sich irgendwie ein Stückchen weit Traumgeburten. Die erste ganz friedlich, schmerzfrei Wassergeburt. Bei der zweiten hatte ich zwar Schmerzen, brauchte auch eine PDA, hatte auch einen Kaiserschnitt letztendlich, weil sich das Kind nicht richtig eingestellt hat. Aber es war trotzdem eine wunderschöne Erfahrung. Ja, ich war trotzdem ganz bei mir und das waren Erfahrungen, die natürlich ich mir vorher so nicht hätte vorstellen können, weil ich halt dieses ganz klassische negative Bild im Kopf hatte.
Ja, krass, ne? Also in der Schwangerschaft beschäftigen sich natürlich dann die meisten mit der bevorstehenden Geburt, aber da hat man ja schon so einen, wie soll ich sagen, gut gepackten Rucksack mit mentalen Geburtsbildern, die man in seinem Leben so eingesammelt hat, ne?
Mhm.
Und deshalb denke ich, wenn man ein anderes Bild von Geburt prägen will, dann muss man im Prinzip so bei den Kleinsten in unserer Gesellschaft anfangen.
Total.
Und meine Kollegin Anja Lennertz, die hat für ihre Bachelorarbeit ja versucht herauszufinden, welches subjektive Wissen Kinder im Alter von 9 bis 11 zu dem Thema Geburt haben. Und die hat das ja bei euch auf der Seite auch so toll beschrieben, ne? Dieses Forschungsprojekt. Ja.
Genau. Sie hat halt eben, ist in Grundschulen gegangen und hat eben Gruppen von Mädchen dazu befragt, wie sie sich Geburt vorstellen, und hat sie dazu angeleitet, ein Bild, jeweils in der Gruppe ein Bild anzufertigen als Gruppenarbeit. Und diese Bilder sind halt, ja, sehr eindrücklich. Dieses Bild ist bis dahin absolut schon geprägt von dem, ne? Und wir sehen da ganz viel, naja, auf jeden Fall eine medizinische Atmosphäre, und wir sehen einen Arzt und wir sehen, oder eine Krankenschwester, also. Ja. Ja. Auch mit den Begrifflichkeiten, ne? Auch Blut und
Nadeln in Armen und so.
Nadeln in Armen, ja. Genau. Also es sieht eher aus wie ein operativer Vorgang als wie eine Geburt. Und natürlich sind da auch Herzchen und ganz viel Liebe und so weiter, ne? Aber das Bild, das prägt sich ja noch viel früher. Das fängt ja schon an mit den Erzählungen, die wir selber über unsere eigene Geburt erzählt bekommen, die wir so hören von anderen. Und das sind immer diese kleinen Nebensätze, die so fallen, wenn wir über Geburt sprechen oder wenn jemand erzählt, ich bin schwanger und so fort, weiß dann jeder was zu erzählen. Und die Kinder sind geprägt durch natürlich Kinderbücher und Kinderserien, eine Sendung mit der Maus, Bobo Siebenschläfer. Überall sieht man diese Frau auf dem Rücken liegen, so, ne? Und später dann in der Schule. Und selbst wenn, zum Beispiel meine Kinder sind ja beide zu Hause geboren und trotzdem sind wir an einem Krankenhaus vorbeigefahren und das Erste, was meine Tochter sagte, ah, guck mal, da kommen die Babys zur Welt. Und ich so, was? Diese Verknüpfung Geburt und Krankenhaus ist so, so krass.
Ja.
Das klebt aneinander. Und natürlich ist dann gleichzeitig das Drama automatisch mit verknüpft, weil im Krankenhaus gehen kranke Menschen hin und die sind dort irgendwie in Gefahr und müssen medizinisch versorgt werden und so. Ne? Also das ist kein Ort der Autonomie und der Gesundheit, so ungefähr.
Ja. Es ist natürlich schon, also es ist schon unterschiedlich. Also man muss gestehen, es ist unterschiedlich, ne? Also ich mache ja auch dieses Projekt Hebamme an Schulen mit. Also bin ja sehr aktiv und gehe in Grundschulen. Und ich weiß, ne, dass Kinder sehr unterschiedliches Wissen haben. Und also gerade hier in Berlin, es gibt echt Klassen, da war die Hälfte zu Hause geboren worden. Ja. Und die haben natürlich ein komplett anderes Bild oder sehen auch Geschwister, die zu Hause geboren werden, ne? Und also die sind dann, die haben ein ganz anderes Wissen zu Geburt. Mhm, also es ist schon sehr, sehr unterschiedlich.
Ja.
Und in dem Projekt von Anja war es ja auch so, es waren drei Gruppen, ne? Und die erste Gruppe, da war es irgendwie so ein gekachelter, steriler Raum, den die Kinder gezeichnet haben mit so einer OP-Lampe als Lichtquelle irgendwie. Die Gebärende lag irgendwie in Rückenlage.
Ja.
Mit so explizit gezeichneten Beinhaltern und ne, der Arzt war zwischen den Beinen der Gebärenden unterwegs. Die zweite Gruppe war noch, also das wurde noch getoppt, ne, da war die Medikalisierung der Geburt durch so Infusionsnadeln in der Hand dargestellt und aber auch da eine Rückenlage. Und der Vater wurde bei der ersten Gruppe, war der noch neben dem Bett zu finden, und in der zweiten Gruppe war der im Wartezimmer.
Ja, stimmt.
Und die dritte Fokusgruppe, und das ist total spannend, da war es so, dass, wie bei dir, ja, also eins der Mädchen hatte zufällig eine Kindersendung gesehen, die dann offensichtlich Spuren hinterlassen hatte und einen deutlichen Einfluss auf ihr Wissen hatte, ja, weil da war es dann nämlich so eine Geburtsszene im Wasser und das war gemütlich. Richtig. Und den Kindern war ganz wichtig, dass es eine gemütliche Atmosphäre war.
Ja.
Total spannend. Also wir verlinken euch natürlich dieses Interview auf jeden Fall in den Shownotes, wenn ihr das nochmal nachlesen wollt. Aber ich fand das auch sehr, sehr beeindruckend. Ne?
Sehr spannend. Ne? Also wie auch so Kleinigkeiten reichen, um schon das Bild zu verändern. Ne? Es reicht, einzelne Samen zu legen, und es reicht, dass ein Kind in der Klasse zu Hause geboren wird. Und schon erweitert sich das Weltbild der anderen.
Die anderen beeinflussen. Ne? Also das ist in den Schulen, wenn ich in die Schulen gehe, ist das auch immer so, dass ich dann immer frage, wo kann denn überhaupt ein Kind geboren werden? Ne? Und dann kommt er zum Krankenhaus. Dann kriegt jemand die Idee, ach, zu Hause. Dann weiß vielleicht jemand, ah, Badewanne. Und irgendwann kommen wir auf die Idee, so letztendlich, theoretisch, ja, kann es überall auf der grünen Wiese, was weiß ich, wo geboren werden. Ne? Also
richtig.
Aber da muss man erstmal hinkommen. Und wie du sagst, ne, in erster Linie ist das Krankenhaus. Und da sind Bilder ganz schön mächtig und man sieht, die Prägung beginnt total früh. Ja, also mit Kinderbüchern, ja, im ganz kleinen Alter. Und da hast du ja auch dran gearbeitet an diesem Bild. Erzähl doch mal, was du da entwickelt hast. Das ist nämlich total schön.
Ja, danke. Ja, also ich habe selber irgendwann dann angefangen, als ich gemerkt habe, so, es gibt so wenig Bücher, die irgendwie unseren Alltag repräsentieren, also bindungs- und bedürfnisorientierter Alltag, so war damals mein Thema zumindest. Und dann dachte ich so, oh komm, du bist Illustratorin, du machst jetzt irgendwie ein eigenes Bilderbuch dann eben auch für deinen Sohn. Und so nach und nach hat sich das dann so dazu entwickelt, dass ich eine Buchreihe machen wollte um das Thema Geburt herum. Das Projekt heißt Jojo und Fine. Jojo ist die Hauptfigur dieser Buchreihe und bekommt halt eben ein Geschwisterchen. Die Reihe ist aufgebaut in drei Bände und durchläuft halt eben die von der Schwangerschaft über die Geburt bis zum Wochenbett. Haben wir drei ganz zugängliche Geschichten für kleine oder für junge Kinder.
Welche Altersstufe? Ab wann meinst du, dass es
ist? Also
Kindergartenalter,
ich würde
oder?
So sagen, genau, Kindergartenalter. Ne? So irgendwie alles so zwischen 2 und 6 wird auch noch
also
funktionieren.
Also wirklich so für die ganz Kleinen schon tatsächlich. Mhm. Ne?
Ja, genau. Und da war es mir halt eben wichtig, so verschiedene Elemente zu zeigen, die es sonst nicht zu sehen gibt. Also eben eine Hebamme in der Vorsorge zum Beispiel und nicht dieser Klassiker, dass die Frau beim Ultraschall beim Gynäkologen sitzt, ne? Sondern eben mal was anderes reinholen. Die Hebamme, die dann eben kommt und auch das Kind mit einbezieht in die Untersuchung. Die Geburt letztendlich im Geburtshaus, das ist das Buch, was jetzt als dieses Jahr erst erschienen ist. Wir haben uns das ganz quasi frisch für den Schuss aufgehoben. Ja, und da eben eine einfühlsame Geburt zu zeigen mit aufrechter Position und eben möglichst viel zu zeigen, aber eben auch nicht zu viel, dass es nicht überfordert.
Ja.
So.
Also als, auch als Gesprächsgrundlage, ne? Für die Eltern mit ihren Kindern, genau. Und die Kinder genau, können das genau ausmalen und können daran spielerisch das ja für sich so aufnehmen.
Ja, ja. Nee, das ist nämlich noch das Besondere, dass es eben als Ausmalbüchlein konzipiert ist, damit man auch sich intensiv beschäftigen kann. Und das ist ganz toll eben auch für Hebammen oder Geburtshäuser, die können diese Hefte auslegen und haben direkt ein kleines Mitbringsel für die werdenden Geschwisterkinder oder eine Beschäftigungsmöglichkeit, während die Mama untersucht wird.
Ja, so, richtig schön.
Genau. Und das mache ich eben mit einer Kollegin zusammen aus der Schweiz, die Karin Hanschin, und sie selber ist auch Geschwisterkursleiterin. Sie ist da irgendwann quasi mit reingekommen in das Projekt und hat das sehr aufgewertet mit ihrem Wissen.
Ja, da merkt man auch eure Expertise, sowohl von der Arbeit als auch als Eltern, dass ihr da guten Einblick habt.
Ja.
Ganz spannend. Ja. In einer Meta-Analyse von 2018 haben Sanders und Crozier geforscht, wie informelle Informationsquellen die Entscheidungsfindung von Frauen bei der Geburt beeinflussen. Und die sind zu dem Ergebnis gekommen, dass es drei Arten von Quellen gibt. Mhm. Und es gibt einmal private und sehr persönliche Informationen sowie Erzählungen von Familienmitgliedern und Freunden. Mhm. Dann gibt es Informationen von Hebammen, wobei Geburtsvorbereitungskurse und persönliche Begegnungen als sehr, sehr wichtig genannt wurden. Und dann gibt es öffentliche Quellen, die vermeintlich sachlich erscheinen, ja? Broschüren, Bücher, Internet, visuelle Medien.
Ja.
Und ich habe tatsächlich so im Vorfeld zu unserem Gespräch überlegt, welche Filme ich so geguckt habe, so aktuell ja in den letzten, weiß ich nicht, 2, 3 Jahren, wo Geburten vorkamen. Und als erstes ist mir Inventing Anna eingefallen. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Das ist die Geschichte von so einer Hochstaplerin, die die New Yorker Gesellschaft total ausnimmt, ja, weil sie glauben, macht, sie wäre irgendwie deutsch-russischer Adel. Jedenfalls in Inventing Anna bekommt die Journalistin Vivian, die Anna Sorokin interviewt, ein Kind. Und die ist schon die ganze Serie hindurch schwanger, sodass sie am Ende, während sie da unterwegs ist und Leute interviewt und versucht, Informationen zu sammeln, immer schon so leichte Vorwehen hat. Und ne, also immer schon so und dann so rumstöhnt. Und dann im Grand Finale bekommt sie dann eben auch das Kind. Also sozusagen parallel mit der Dramatik der Serie wird dann eben auch diese Situation, spitzt sich so zu. Und das geht so los, dass sie in ihrem Verlag vor ihren ganzen Kolleginnen erstmal so einen spektakulären Blasensprung bekommt.
Natürlich,
genau. Und dann in der nächsten Szene liegt Vivian dann im Krankenhaus, im Kreißsaal auf dem Rücken natürlich. Um sie herum wuseln Ärztinnen und Pfleger herum.
Ja.
Und irgendjemand sagt, späte Dezeleration, also es bedeutet, die Herztöne vom Baby fallen so ein bisschen ab. Und dann werfen sich die Ärzte vielsagende, besorgte Blicke zu. Ja, und dann soll Vivian natürlich pressen. Sie sagt selber, sie braucht einen Moment, sie möchte sich kurz ausruhen, das wird komplett ignoriert. Ne? Ist auch so typisch, dass die Frauen im Film, die sind ja unzurechnungsfähig quasi. Ne? Also man spricht auch eher mit den Angehörigen als mit ihnen.
Mhm.
Dann beginnen irgendwelche Monitore zu piepen. Und worauf die Ärztin dann zu dem Angehörigen, also zu dem Partner von Vivian, sagt, sie muss jetzt pressen, sonst gehen wir in den OP.
Mhm.
Daraufhin wird dann, vorher war ihr Bett noch so ein bisschen aufrecht gestellt, das wird dann komplett runtergestellt, also sie liegt dann flach auf dem Rücken. Super, auch zum Luftholen, ne? Und dann schreien alle irgendwie, push, 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 ne? Sie schreit. So, und dann cut, nächstes Bild, und dann kriegt sie ihr sauber gewickeltes Baby.
Oh Mann, ja.
Hast du auch so eine Lieblingsfilmszene?
Absolut, mein Gott. Also das übertrifft es jetzt auch nochmal.
Ja.
Aber es ist, ach, es ist so typisch. Nee, also meine Lieblingshassszene ist die aus dem Film Das erste Mal mit Kirsten Heigl, wo eben so eine Karrierefrau, super hübsch, dann eben durch einen One-Night-Stand schwanger wird von so einem Loser-Typ. So, ne? Und es ist natürlich eine Komödie und so alles mit viel Slapstick, viel Klischees, viel bla bla bla. Und natürlich ist natürlich auch die Geburt dann eine der Highlight-Szenen in diesem Film. Und ja, und die geht sogar gar nicht so schlecht los. Ne? Also klar, das erste Drama ist, okay, sie kann ihren bevorzugten Gynäkologen nicht erreichen. So, ne? Also keine Hebamme, ne? Gynäkologe.
Ist ja so, in den okay. USA auch tatsächlich anders. Ist, ne? Die haben so, nicht ne? diese Hebammenbetreuung wie wir, ja.
Ja, das stimmt, das stimmt. Naja, gut, aber irgendwie erreichen sie das dann doch am Telefon, irgendwie einen anderen. Und dann legt sie sich auch erstmal in die Badewanne und ist so voll entspannt und dann sagt zu dem Vater des Kindes so, komm, wir sind jetzt hier ruhig und ich muss mich entspannen und dann kann ich mich öffnen und so weiter. Und ne, also richtig, richtig cool eigentlich. Und er lässt sie dann auch, ne, also ganz, die hätte da eigentlich liegen bleiben können und das Kind dort gebären sollen. So, das wäre perfekt gewesen. Dann hat sie die erste starke Wehe und dann, okay, raus aus der Wanne, schnell ins Krankenhaus. Und sofort beginnt da die Panik.
Lalalala, und, genau.
Genau, genau. Und dann, und dann kommt da dieser Gynäkologe, der Ersatzmann, und ist total genervt, dass er da jetzt nachts irgendwie rausgeklingelt wird und lässt die Frau das auch spüren und so. Und sie fühlt sich natürlich auch total unwohl. Und ne, das Gebärzimmer ist dann auch irgendwie einfach nur so ein Gynäkologenstuhl in so einem ganz kleinen, kargen Raum. Und sie sitzt da, sie sitzt wenigstens, aber sie, ne, sonst nichts drumherum, die Geräte natürlich und Überwachung und so. Und dieser total unfreundliche Gynäkologe. Dann kommt wieder ein guter Moment, wo der Vater dann mit ihm spricht und ihm so ins Gewissen redet, so bitte sei doch netter zu meiner Frau und so. Und ne, sie braucht jetzt ganz viel Empathie und bla bla bla. Ne, und er, ja, okay, und ist dann auch netter. Aber dann wieder das nächste Drama, ja, die Herztöne. So, ne, hm. Und dann kommt dann natürlich der Arzt so richtig als Retter, so ja, und fummelt da irgendwie unten rum. Und es gibt einmal so einen Schmerzmoment bei der Frau und dann ist das Baby gerettet und kann auf die Welt kommen, aber natürlich mit ganz viel Schrei, mit ganz viel Slapstick auch und so lächerlich machen. Dann kommt noch der Kumpel von dem Vater irgendwie mit rein und hält mit der Kamera auf die Vagina und fällt fast in Ohnmacht und so. Ne?
Ja,
also
natürlich.
So Drama und Comedy und so wird da verwurstelt und natürlich kommt am Ende auch das perfekte Baby raus. Ja. So, das ist so das, was ich immer im Kopf habe.
Mhm. Ne? Also tatsächlich, ich habe sogar eine eigene Erfahrung mal dazu gemacht. Ich wurde mal angefragt von einem Filmteam, von einem deutschen Film. Da sollte eine Geburt drin vorkommen. Und die haben mich gefragt, ob ich das begleiten würde und gucken würde, ob ja, dass das in Ordnung ist. Und dann habe ich gedacht, ja mega, das ist ja mal eine tolle Chance. Das mache ich und habe dann aber mit denen gesprochen und habe gesagt, ich mache das, aber nur, wenn wir wirklich das so ein bisschen real darstellen und das nicht so diese dramatische Geschichte ist wie immer. So, und dann dachte ich, ja super, das, wir machen jetzt mal eine richtig schöne Geburt. Ich bin dann da hingekommen und das war hier in einer stillgelegten Klinik, ja, also da werden immer diese Krankenhausszenen gedreht. In Heckeshorn, das war früher eine Lungenklinik. Mhm. Und da sind noch diese schönen grün gekachelten Räume überall und so.
Oh ja.
Oder blau, ich weiß gar nicht so genau. Naja, jedenfalls gekachelt, ne, so richtig. Mhm. Wie man das so aus den Filmen dann eben auch kennt. Und dann war eben da dieser Raum aufgebaut wieder. Und inzwischen, ja, wer sich ein bisschen damit auskennt, also wir haben überall in den Kreissälen schöne pastellige Wände. Ja, und das ist alles ganz kuschelig und eigentlich ganz schön. Überall stehen Salzkristalllampen rum und man versucht das ja wirklich gut zu machen, ne? Und ja, das war eben dieser karge, gekachelte Raum und in der Mitte stand wieder dieses Bett. Also keine alternativen Gebärpositionen möglich, da stand einfach nur dieses Bett und die Kamera war frontal auf dieses Bett gerichtet. Und dann bin ich irgendwie rausgegangen, habe versucht irgendwie mit dem Regisseur noch vorher zu sprechen und der war aber irgendwie busy und dann habe ich gedacht, naja gut, okay, gucken wir mal, ne? Und dann sind wir rein und dann waren die aber schon voll gepolt auf diese Szene wieder, ne? Und die Schauspielerin schrie wie verrückt, also wirklich, also mir klingelten die Ohren und dann wurde eben dieses Kind wieder in Rückenlage und so wie also typisch wie immer geboren und danach war wieder alles schön und sie himmelten dieses Baby an. Und dann bin ich irgendwie rausgegangen zu dem Regisseur und habe gesagt, was ist los? Ja, das war so nicht gedacht. Und dann hat er gesagt, wieso? So ist Geburt und außerdem, Geburt braucht immer ein bisschen Drama. Und dann war ich so enttäuscht dieser Erfahrung. Und ich hatte keine Chance, ne? Also ich hatte irgendwie keine Chance. Und ich war, also, ja, das war irgendwie, das war irgendwie ganz blöd. Warum? Warum ist das jetzt nötig, dass das dramatisch ist? Die Geburt war in diesem Film jetzt auch nicht das Hauptding, was passiert, sondern das war so nebenbei. Ja, also kriegte eben diese Frau auch so ein Kind. Und es war überhaupt nicht nötig, da jetzt so ein Ding draus zu machen.
Ja, ja. Das ist das, was wir eben auch so kritisieren, dass Geburt einfach benutzt wird, missbraucht wird für das Drama. So, also es könnte auch irgendeine andere x-beliebige Szene genommen werden, um die Geschichte dramatisch voranzubringen. Warum muss jetzt die Geburt dafür benutzt werden? So, das ist dieses Bewusstsein dafür ist überhaupt gar nicht da bei den Medienschaffenden, dass sie damit so viel kaputt machen. Ja. Und dann eben jetzt auch zusätzlich noch diese Ignoranz. Da haben die dann schon eine Fachperson, die sagen könnte, wie ihr das echt, also wie die wirklich was Bahnbrechendes hier irgendwie machen könnten.
Nebenbei was Cooles.
Ja, ja. Und dann ist dann aber doch stur, nee, das habe ich im Kopf und das mache ich so und ich weiche davon nicht ab.
Ja, und dieses Bild, dieses allgegenwärtige kulturelle Bild, diese Prägung, das macht es den Frauen dann tatsächlich schwer, sich eine andere Geburtsposition vorzustellen. Ne? Und das habe ich ganz oft erlebt im Kreißsaal, dass Frauen, selbst wenn sie eigentlich aktiv sind, rumtouren, in einer aufrechten Position sind, dann kommt der Pressdrang und dann ist so, oh, ich muss mich hinlegen.
Ja.
Weil das macht ja man so. Das geht doch gar nicht anders. Ja,
ja. Das hat Clara Eid, hieß sie, die hat eine Studie auch gemacht zum Einfluss von Kinderbüchern, jetzt war das, ne? Und hat dann eben auch Frauen interviewt, hat sich erst die Kinderbücher von vor 20 Jahren angeguckt und dann die Frauen entsprechend interviewt, ne? Und dann fielen auch so Sätze wie so, ja, aufrecht gebären, das erinnert mich irgendwie an Ausscheidung, ne? An irgendwie aufs Toilette gehen und.
Ist ja auch.
Ja, und die andere meinte so,
ein Ausscheidungsprozess, auch wenn das unromantisch klingt.
Ja, total. Und eine andere Frau meinte so, ja, ich werde das schon ganz intuitiv machen und ich werde mich wahrscheinlich ganz intuitiv auch auf den Rücken legen. So, also ne, da sieht man so diese Gehirnwäsche, die da schon fast stattgefunden hat. Ne? Also eben weil diese anderen Bilder fehlen, hat man, also man kommt gar nicht auf die Idee, dass man sich was anderes vorstellen könnte in dem Moment. So. Und dann natürlich,
Was kann man jetzt als schwangere Person machen? Ne? Also ich empfehle ja immer, dass man wirklich guckt, womit man sich umgibt. Also dass man irgendwie guckt, dass man so einen Film vielleicht nicht schaut, wenn man schwanger ist, sondern dass man sich irgendwie positive, empowernde Geburtsfilme anschaut, oder dass man sich auch nur positive Geschichten erzählen lässt. Nicht, weil man negiert, dass es das andere gibt, aber weil es einem in dem Moment nicht hilft. Man packt ja seinen mentalen Rucksack für die Geburt und nimmt das alles mit in die Geburt. Und das ist eben viel, viel besser, wenn man sich den positiv packt.
Ja, absolut. Und offen sein, ne? Also wirklich, selbst wenn man denkt so, oh, das passt jetzt irgendwie gar nicht zu mir oder kann ich mir nicht vorstellen, aber trotzdem vielleicht einmal sich doch angucken und vielleicht springt dann doch was über. Und selbst wenn man nichts davon mitnimmt, aber man hat wenigstens ein umfassenderes Bild bekommen und ist dann auch erst in der Lage, eine informierte Entscheidung zu treffen.
Richtig.
Wenn man eben alle Aspekte kennt. Das
ganz
ist sehr,
genau.
sehr wichtig.
Ja, absolut, genau. Aber es gibt auch positive Beispiele. Und da kommen wir mal wieder zu deiner Arbeit mit Motherhood. Oder das musst du mir mal erklären, wie das gelaufen ist. Auf jeden Fall, du bist ja bei Motherhood, wie ich, seit der ersten Stunde aktiv. Ich hatte tatsächlich Mitgliedsnummer 7.
Ach, witzig.
Ja, genau.
Ja.
Und kannte die schon, da hießen die ja noch Hebammenunterstützung. Ja, und bei der ersten organisierten Demo, da hat noch eine der Motherhood-Frauen bei uns übernachtet. Und naja, jedenfalls, genau. Also, aber du bist auch da schon seit Anfang an dabei. Und hast das auch illustratorisch immer schon so begleitet oder hast Dinge gemacht, die dann eben auch aufgenommen wurden von Motherhood wieder? Und an eine Aktion erinnere ich mich sehr und die hieß Dreht die Frauen um. Was war das? Erzähl uns doch mal den Hintergrund.
Also das war zu dem Zeitpunkt, genau zu dem Moment, wo ich so geschnallt habe, so hey, was kann ich hier eigentlich als Aktivistin tun, so mit meinem Wissen und mit meiner Perspektive auch, die ich auf dieses Thema habe? Und dann war das so dieser erste Impuls, wir haben dieses Informationsdefizit und es liegt irgendwie an den Bildern, die fehlen und ich mache Bilder, also gehe ich da jetzt mal voll rein in das Thema und habe dann eben auch schnell erkannt, okay, wir haben als Medienschaffende doch auch schon eine Verantwortung für das, was wir produzieren, also und sogar eigentlich eine ziemlich gewaltige. Deswegen war das so mein Appell an meine medienschaffenden KollegInnen, dreht die Frauen um, weil das ist der erste Hebel, den man setzen kann, um Geburtsbilder zu verbessern, eben indem man sie von der Rückenlage in eine aufrechte Position dreht. So, und damit bringt man, glaube ich, schon ganz viel in Gang. Ich wollte gucken, wie sind die Zusammenhänge zwischen dem, wie wir Geburt sehen und wie wir Geburt dann am Ende tatsächlich erleben, und habe dann eben das versucht, in so einem Blogartikel zu verpacken und habe dazu dann eben viele der aktiven Frauen aus Motherhood dazu befragt, wie seht ihr das? Besteht da ein Einfluss? Was passiert mit den Frauen unter der Geburt, wenn sie diese Bilder im Kopf haben? Und wir haben das dann quasi in diesem Artikel versucht zu erforschen. Ja, also das war halt eben eine schöne Zusammenarbeit dann mit Motherhood letztendlich. Daraus ist dann auch diese Bilderserie entstanden, wo es dann mehr in Richtung Gewalt in der Geburtshilfe ging. Also ich wollte ja ursprünglich positive Bilder zeigen. Das war meine Intention, so eben ein Gegengewicht zu setzen zu den ganzen dramatischen Bildern. Aber es kam dann halt anders. Diese anderen Bilder zur Gewalt in der Geburtshilfe haben sich halt echt vorgedrängt. Ich konnte irgendwie gar nicht anders diese positiven Bilder schon bearbeiten, ohne diese Schattenseiten zu verarbeiten. Das war 2019 und diese Bilderreihe, die wird auch immer noch gerne genutzt, auch von anderen Organisationen oder Initiativen. Jetzt zum Beispiel diese Initiative Gewaltfreie Geburt, die jetzt auch diese vielen Kundgebungen und Demos organisiert hat.
Die sind auch super, und die Bilder. Also die sind so aussagekräftig, also ganz, ganz toll.
Mhm. Auch ohne viel so Vorintention entstanden, sondern einfach, das würde ich sagen, da war ich das erste Mal so richtig künstlerisch tätig. Ich habe einfach Emotionen da reingelegt und also eben auch aus den ganzen Berichten der Roses Revolution und so. Ne? Die hat mir wirklich sehr intensiv vorgenommen und sehr intensiv durchgelesen und war so berührt davon, dass ich das einfach irgendwie in eine Form bringen musste. So, ne?
Hast du das so verarbeitet in Kunst? Ja, und diese Bilder, also das einfach zu verdeutlichen, ne, diese Gewalt in der Geburtshilfe, das war einfach auch super wichtig oder ist auch super wichtig. Mhm. Aber nochmal ganz kurz zurück zu den, dreht die Frauen um. Das fand ich auch eine ganz spannende Kampagne, ne? Einfach zu sagen, also einfach nochmal darauf aufmerksam zu machen, dass es eben andere Geburtspositionen gibt neben der Rückenlage, das einfach nochmal bekannter zu machen. Es gibt ja auch diese Studie, die auch immer noch läuft, die BIAP-Studie, wo in Kreissälen ein Kreissaal umgestaltet wird, weil normalerweise kommt man in einen Kreissaal rein und in der Mitte steht das Kreisbett. Und die Frauen sehen das und legen sich sofort in dieses Kreisbett, weil das muss ja irgendwie so sein, wenn das da steht, ne? Mhm. Und in diesen BIAP-Räumen ist das jetzt so, dass da erstmal gar kein Kreisbett steht. Da sind Matten, da sind Würfelelemente, da sind Gebärhocker, da ist ein Seil, was von der Decke hängt, also so ein Tuch. Da hängen Plakate, die eben zeigen, welche Positionen es gibt. Und es wird gerade geschaut, wie reagieren die Frauen da drauf und was machen die da draus und finden da tatsächlich mehr aufrechte Geburten statt. Es gibt immer so Zwischenauswertungen und das ist schon irgendwie ganz positiv, eine ganz tolle Sache. Was ich noch sagen möchte ist, also wo kommt das eigentlich her mit dieser Steinschnittlage, ne? Also diese Rückenlage, diese Käferposition.
Ja, genau.
Das ist ja tatsächlich so, die heißt ja Steinschnittlage, weil früher so operativ Blasensteine entfernt wurden. Das war eben die Methode. Und dann hat man eben irgendwann das für die Geburtshilfe
übernommen.
Genau, hat es für die Geburtshilfe übernommen. Das ist natürlich für die Geburtshelfenden super praktisch. Das ist schön rückenschonend, man hat einen schönen Blick, man hat das alles gut im Griff. Ne? Also das ist natürlich sehr angenehm für die Betreuenden. Für die Frauen selber wird es meistens als sehr unangenehm empfunden, weil man eben so auf dem Rücken liegt und so irgendwie ausgeliefert sich fühlt. Mhm. Aber ich hatte meine Frau im Geburtsvorbereitungskurs, die hat mich dann nach dem Kurs angerufen und hat gesagt, Jana, du darfst diese Rückenlage nicht so bashen, weil das war meine Position. Und ich habe ganz schlechtes Gewissen gehabt, mich so hinzulegen. Ja, also deshalb sage ich jetzt immer, meistens, für die meisten ist es nicht so optimal, aber es gibt Gebärende, die fühlen sich damit wohl.
Da wollen wir ja hinkommen, dass am Ende die Frauen in die Lage versetzt werden oder die Möglichkeiten haben, sich genau so zu positionieren, wie es sich für sie gut anfühlt. Denn das ist dann wahrscheinlich auch die beste Geburtsposition in dem Moment, ne? Also
genau, aber man braucht das Wissen.
Ja. Man braucht das Wissen, genau, ja. Und man muss den Raum bekommen, da auch auf die Intuition zu hören, aufs Bauchgefühl, ne? Ja. Und dann sich in dem Moment auch so bewegen zu können, weil, ja, so wie das Kind liegt, so bewegt man sich dann auch hin, ne? Damit es irgendwie aus dem Becken geschraubt wird. Und wenn es dann die Rückenlage ist, dann und ist die Frau entscheidet sich das dafür wirklich bewusst, weil es sich gut anfühlt, dann ist es absolut richtig.
Genau. Absolut. Ja. Also mit den Bildern, ne? Ich muss sagen, als Hebamme, ich habe auch lange Zeit irgendwie so Bilder genutzt in der Geburtsvorbereitung, die es halt so gab, ne? Also aus Broschüren, aus Büchern, aus also es gibt ja so Materialien, die man irgendwie nutzen kann. Und irgendwann habe ich angefangen, mich so ein bisschen zu ärgern, dass diese Bilder, die dort gezeigt wurden, eben nicht so richtig die Realität abbilden oder nicht allumfänglich, wie du gerade gesagt hast. Man braucht nämlich die verschiedenen Möglichkeiten und außerdem überhaupt nicht divers. Ne? Es ist immer die normative, weiße, hetero Durchschnittsfamilie, die auch immer normschön ist, total gepflegt ist, alles super.
Ja.
Dann habe ich ja in dem ersten Pandemiejahr, also als der erste Lockdown da war, da gab es plötzlich einen großen Mangel an Geburtsvorbereitungskursen, weil viele Kolleginnen sich digitale Kurse nicht zugetraut haben, das als große Hürde empfunden haben. Und dann habe ich so einen Streaming-Kurs ja aufgenommen und im Rahmen dessen habe ich drüber nachgedacht, wie man so einen Kurs interessant macht. Ja? Und also mit Fotos ging ja auch nicht so viel, weil ne, man sollte sich ja möglichst auch nicht so treffen und gerade die Schwangeren, ja, vulnerable Gruppe, also ich hätte jetzt nicht irgendwie eine Schwangere ansprechen wollen dafür. Dann war schnell klar, ich brauche Bilder. Und man darf ja solche Broschüren wegen Urheberrechtsschutz natürlich gar nicht zeigen in so einem Kurs. Also war klar, ich brauche eigene Bilder. Dann habe ich eine Illustratorin gesucht und habe Dani Becker gefunden und habe dann mit ihr eben so eine Bildreihe entwickelt. Und wir wollten das eben divers gestalten und wir wollten eben ja aufrechte Positionen und so weiter. Also so dieses Ganze. Und Dani hat uns auch eine kleine Nachricht zu ihrem Geburtsbild gesprochen und da hören wir jetzt mal rein.
Mein Bild aktuell, mein persönliches Bild von Geburt ist eine Frau, ungeschminkt und unrasiert, stehend oder kniend, gehalten von einer Begleitperson und Hebammen. Das ist so mein Bild. Das habe ich auch tatsächlich für meine zweite Geburt super stark visualisiert, weil bei meiner ersten Geburt lag ich wie ein Käfer auf dem Rücken, bekam einen Dammschnitt und mir wurde auf den Bauch gedrückt. Und so habe ich mir das für meine zweite Geburt sicher nicht gewünscht und habe eigentlich die ganze Schwangerschaft über das Bild visualisiert, wie ich kniend oder im Vierfüßlerstand meinen Sohn auf die Welt bringe. Und so war es dann zum Glück auch. Ich finde da auch die Arbeit von Martina einfach unfassbar wichtig und verfolge die auch sehr interessiert und aufmerksam. Also das ist so das eine, dass wir IllustratorInnen uns einsetzen müssen, das Bild von Geburt gerade zu rücken. Das haben ja Jana und ich für ihren Geburtsvorbereitungskurs schon super begonnen. Also da geht es einfach auch um Respekt. Es geht vor allem auch um die Darstellung von Diversität. Zum Beispiel eben unterschiedliche Körperformen, dicke, dünne, kleine, große. Und da hat ja im November der nigerianische Illustrator Chidibre Ibe kam richtig groß in den Medien 2021, weil er eine schwangere, dunkelhäutige Frau gezeichnet hatte. Und Diana und ich, wir waren dann so total, also fanden es natürlich mega, aber waren dann so, ja, okay, also das haben wir ja schon 2020 gemacht. Das war das erste Bild, was ich für Diana gezeichnet habe, eine dunkelhäutige, schwangere Frau. Und es ging ja dann auch noch weiter, wo wir dann eben auch eine Muslima gezeichnet haben oder auch asiatische Frauen. Und ich habe ein Wahnsinns-Feedback auf die Illustrationen bekommen von anderen Hebammen, die die Bilder genutzt haben, also die Handouts von Jana. Eben gerade bei den diverseren Teilnehmern eines Geburtsvorbereitungskurses, also eben Frauen mit einer anderen Hautfarbe als weiß oder eben Frauen, die ein Kopftuch tragen, sich wahnsinnig abgeholt gefühlt haben durch die Illustrationen, abgeholt und verstanden. Da fanden Identifikationen statt. Und das ist wirklich ein Wahnsinns-Feedback, was mich so berührt. Und man kann dann eben schon auch ein bisschen was bewegen und einfach einen kleinen Teil zu dem Bild von Geburt in den Köpfen der Menschen beitragen. Denn, wie ich gelernt habe, sind nur 4,5% der Bilder und Illustrationen in der allgemeinen Medizin, also zeigen dunkelhäutige Menschen. Und das ist einfach nicht in Ordnung. Die, die die Möglichkeit haben, dazu einen Beitrag zu leisten, sollten das eben auch tun. Für uns, für die Menschen, die da draußen in der Welt sind und einfach auch quasi für neue Generationen, für unsere Kinder. Und ich wünsche euch jetzt noch ganz viel Spaß bei eurem Gespräch und auch liebe Grüße an die Martina und bis bald.
Das war wirklich schön.
Ja.
Wichtige Sachen hat sie gesagt, ja.
Total. Und da sind auch echt tolle Bilder entstanden. Und viele sind eben ausschließlich in meinen Kursen zu sehen. Aber die Handouts zum Beispiel, die sie auch gerade angesprochen hat, die wir entwickelt haben, die stelle ich ja auch Kolleginnen zur Verfügung. Also ne, die könnt ihr, liebe Kolleginnen da draußen bei Weleda im Fachbereich Hebammen bestellen, ganz umsonst. Und damit das eben sich verbreitet. Wie siehst du denn, Martina, so im Bereich von Diversifizierung, siehst du da auch langsam einen Fortschritt, eine Entwicklung in dem Bereich der Illustrationen?
Ja, man sieht einen, wenn man ganz genau hinguckt. Doch, wenn jemand so aus der Bubble kommt wie Dani oder so, das sind die gerade die VorreiterInnen, die dieses Geburtsbild jetzt prägen. Also wir haben an vielen kleinen Stellen immer mehr Sachen sehen wir, wo das Geburtsbild einfach so gezeigt wird, wie wir uns das gerne wünschen.
Ja.
Also auch schon in Fernsehserien oder so habe ich auch schon ganz tolle Sachen jetzt gesehen. Zum Beispiel auch der Bridgerton-Spin-off von Queen Charlotte. Da kommt es dann auch irgendwann zu einer Geburtsszene und dann, oh, das Kind liegt in Beckenendlage. Das ist natürlich, das ist so der Klassiker, wo es eigentlich um Drama geht. Ne? Dann heißt es auf jeden Fall sofort, okay, dieses Kind kann unmöglich auf die Welt kommen, wir brauchen einen Kaiserschnitt, bla bla bla. Das ist immer der Moment, wo die Frau dann stirbt oder das Kind stirbt, keine Ahnung. Aber in Bridgerton war das so tatsächlich, dass der vermeintliche Arzt oder der dafür zuständig war, wusste jetzt auch erstmal nicht weiter. Die Frau lag auch auf dem Rücken so. Und das hieß so, ja, okay, gucken wir, wie es läuft. Wenn sie dann stirbt, dann stirbt sie so. Aber ihr Mann, der wiederum Bauer war als Hobby und eben viel auch Tiergeburten miterlebt hat, meinte so, nee, Moment mal. Also da gibt es schon Möglichkeiten so, ne? Also erstmal richtest du dich hier mal auf und dann kriegen wir das schon hin, ne? Und hat dann seiner Frau geholfen, dieses Kind zu entwickeln. Und das total fand ich cool, schon so, das war ein super Moment.
Und
so,
er hat ihr irgendwie auch gesagt, sie schafft es, ne? Also so, er hat sie total angefeuert irgendwie.
Ja.
Und das war irgendwie schön. Das waren irgendwie nicht die Fremden, nicht der Arzt oder so, der dann irgendwie jetzt push, ne? Sondern es war irgendwie ihr Mann, der hat gesagt, komm, du schaffst es. Also der hat an sie geglaubt, an ihre Kraft.
Ja.
Das fand ich auch einen ganz tollen Moment, habe ich auch gesehen.
Ja, absolut, ne?
Total schön.
Und sonst sehen wir halt auch öfter schon, also bei Handmaid's Tale gibt es auch eine tolle Alleingeburt jetzt, also die wirklich sehr empowernd ist am Ende, wo die Frau das wirklich aus eigener Kraft schafft. Oder jetzt auch in der ganz neuen Serie, Die Gabe heißt die. Findet auch eine Geburt statt im Kreis von Frauen, wo man auch sieht, die Frau kann sich positionieren, wie sie es gerade braucht, hängt sich an ihre Mitfrauen dran und so weiter. Ganz tolle Momente. Andererseits sind diese Szenen, also die werden schon so als Ausnahme inszeniert. So, ne? Also okay, diese Frauen haben ja eh keine andere Wahl.
Ja, genau.
Sie müssen da jetzt durch und dass das jetzt geklappt hat, ist vielleicht auch einfach Glück. So, ne? Also das nur so als Beigeschmack, aber es wird schon immer besser, ne? Also wenn man das vergleicht mit Serien und Filmen von vor 10 Jahren oder so, wo wir nur dieses, was wir am Anfang erzählt haben, diese klassischen Kreißsaal-Bilder hatten, kommen jetzt neue dazu und auch überraschende Sachen kommen dazu. Es kommen immer neue Kinderbücher auch auf den Markt, überwiegend noch aus dem Self-Publishing-Bereich, aber immerhin.
Ja, da habe ich auch das Gefühl, ne? Also das sind wirklich Menschen, die sich wirklich darum bemühen, da was zu verändern, ne? Und dann bringen sie es eben selber auf den Markt.
Das sonst andererseits aus dem Mainstream, Elisa und ich waren ja jetzt im April auf der Leipziger Buchmesse und haben halt auch gezielt gesucht nach irgendwie neuen Aufklärungsbüchern und so, haben sehr wenig gefunden. Und was wir gefunden haben, hat uns dann auch wieder wirklich schockiert. Ein ganz neu aufgelegtes Aufklärungsbuch, was dann auch zweigeteilt wurde. Einmal Aufklärung für Jungs, Aufklärung für Mädchen. Jungs war irgendwie lustig mit Pupsen und Verdauung und so, und Mädchen ja irgendwie schwanger und so. Es wurde sehr detailreich beschrieben, diese ganze Schwangerschaftszeit und so weiter, viele Gespräche mit der Mutter. Ja, Untersuchung beim Gynäkologen, okay, eine Hebamme kam aber auch irgendwie drin vor. Ja, und dann kommt diese Geburtsszene. Und was zeigen die da? Einfach nur so ein, also die zeigen das den Kindern, diesen Torso, an dem man Geburten übt, ne? Der also einfach nur
das sogenannte
der Unterleib, Unterleib mit Beinen und da irgendwie hantieren die dran rum und das war's.
Ja.
So, also das ist ja irgendwie nochmal eine Überspitzung,
super abstrakt,
eine totale Entmenschlichung auch, ne? Also wirklich reduziert nur auf diesen rein technischen Aspekt und die Mutter spielte in dem ganzen Buch gar keine Rolle. Also und da dachte ich so, wow, was für ein Rückschritt und das für ein neu aufgelegtes Buch, hätten die doch mal uns gefragt.
Ja, total.
Ja.
Ach Mensch. Ich habe noch die Filmemacherin Carola Haug gefragt, was sie zum Bild von Geburt zu sagen hat. Denn auch sie beschäftigt sich ja in ihrem bekannten Dokumentarfilm Die sichere Geburt ziemlich mit diesem Thema. Und sie hat gesagt:
Liebe Jana, liebe Martina, das Thema Bilder der Geburt in unseren Köpfen ist wahnsinnig wichtig. Und deswegen schätze ich auch die Arbeit von der Martina so sehr. Denn die Bilder werden ja unbewusst gebaut in unseren Köpfen. Erstmal durch Erzählungen, durch Sprache. Vielleicht hat die Mutter erzählt, dass sie während der Geburt lag und dann lag ich da und habe gewartet oder solche Formulierungen eben. Und wir haben in verschiedenen Kinderserien das immer wieder, dass dann vielleicht Hausgeburten sind, aber da liegen die Frauen auch in ihrem Bett und dann geht die Tür zu, wenn dann die Hebamme oder die Ärztin dann eben da ist. Und das nächste ist, dass ein Bild ja neurologisch gesehen für unser Gehirn eine Einheit ist. Und deswegen wirken die auch so stark, wenn wir sie dann sehen und wenn wir dann Erklärungen bekommen, warum aber die Liegendgeburt nicht so gut ist oder sogar schädlich sein kann, aber es eben andere Geburtspositionen gibt, dann sind es ganz, ganz viele Einheiten und der steht eine Einheit mit ganz viel Information gegenüber, nämlich das Bild eben. Und da greift ja Martinas Arbeit sehr gut an, dass sie auf der einen Seite das Bild von Geburt aufgreift und auch das, was an Gewalt unter der Geburt stattfindet, sehr gut in Bildern illustriert und eben die Geburtspositionen, die neuen Möglichkeiten, sich eben statt zu liegen, zu positionieren unter der Geburt sehr schön zeigt. Den dritten Aspekt, das ist eigentlich auch unsere Sozialisation. Denn wenn wir ja Schmerzen haben oder krank sind und Schmerzen haben, legen wir uns ins Bett. Also das ist ja eingeprägt. Und dann kümmert sich unsere Familie, meistens die Mutter oder der Vater, um uns und pflegt uns. Und wir liegen im Bett und haben eben diese Schmerzen. Und das Bett ist dann so ein sicherer Raum von Geborgenheit und wo die Schmerzen besser werden. Und ich glaube, dass das auch mit ein Grund ist, warum sich Frauen automatisch dann eben auch hinlegen. Ja, selbst wenn sie vorher gehört haben, also hinlegen ist jetzt suboptimal, legen sie sich trotzdem hin, weil das wie so einsozialisiert ist, dass wir uns hinlegen, wenn es uns nicht gut geht.
Total spannender Punkt. Bespreche ich tatsächlich auch in der Geburtsvorbereitung immer, ne? Dass es so, dass man da gucken sollte, wenn man liegt, dann, also es ist so, ne? Man legt sich ja dann oft hin, auch um sich mal kurz auszuruhen oder weil man gerade untersucht wird oder so und dann liegt man. Und wenn dann die Wehen schlimmer werden, wenn man dann das Gefühl hat, das ist jetzt schlimmer, dass man eben dann nochmal versuchen sollte, aufzustehen und dass es dadurch oft besser wird. Und aber das muss man ja vorher jemandem sagen, ne? Weil in dem Moment kommt man auf diese Idee nicht. Und da denkt man, wenn das im Liegen schon so schlimm ist, kann es nur noch schlimmer werden, wenn ich auch noch aufstehen muss.
Ja, absolut, genau. Ja. Und auch, man traut sich da nicht oder man denkt so, hab ich die Erlaubnis überhaupt jetzt aufzustehen? Weil Standard ist doch so und so und das muss doch jetzt so funktionieren, weil so ist es ja bei allen.
Ja, ne? Also diese Sozialisierung, ne? Das ist auch ein absolut wichtiger Punkt. Toller Film übrigens, Die sichere Geburt, verlinken wir euch natürlich auch.
Ich müsste in jede Oberstufenaufklärungsklasse Unterricht, müsste das gezeigt werden.
Ja, gute Idee. Es gibt noch einen Film, von dem ich auch totales Fangirl bin. Und das ist der Wochenbettfilm von der Illustratorin und Filmemacherin Henriette Rietz, die sich auch Herr Zette nennt. Und das ist die Verschmelzung zwischen Henriette und ihrem Herzen. Und sie hat eben so einen mega coolen Wochenbettfilm gemacht. Der ist ein bisschen skurril, sehr witzig, aber vor allem ist der total treffend, ganz großartig. Mhm. Und wer den noch nicht kennen sollte, also ab zu YouTube und gucken. In meinen Kursen zeige ich den tatsächlich immer. Und dann haben wir so tolle Anknüpfungspunkte für Gespräche. Und alle finden den immer so großartig. Und übers Wochenbett gibt es ja auch einige Mythen. Und da finde ich irgendwie Henriettes Arbeit einfach ganz, ganz großartig. Und Henriette hat uns auch noch was mitgegeben.
Also ich finde, es ist schon sehr wichtig zu schauen, was für Bilder im Zusammenhang mit Geburt und Wochenbett, aber auch Mutterschaft und Elternschaft im Allgemeinen verwendet wird. Gerade so in den letzten Jahren und Jahrzehnten sind die Bilder sehr unrealistisch, einseitig und sehr weich gezeichnet gewesen. Ja, wenn man halt das als normales Bild ansieht, dann kann es halt dann auch einfach passieren, dass man ja vielleicht ganz andere Erwartungen an diese Themen hat. Und dann, wenn man dann selber gebärt und selber Mutter wird, dann doch etwas überrascht ist, dass das doch gar nicht so ist, wie auf den Bildern zu sehen. Und es könnte ja dann auch einfach der Eindruck entstehen, dass man zum Beispiel in seiner Elternzeit imkern oder angeln gehen kann. Ja, was ich sehe, ist aber auch, dass in den letzten Jahren sich insbesondere bei den sozialen Medien was tut und dass immer mehr auch sehr, sehr ehrliche Bilder zu sehen sind und ehrlich über Geburten und Mutterschaft gesprochen wird, was ich sehr gut finde. Und ich denke auch, dass es, also warum diese schönen Bilder in den Medien zum Beispiel auch verwendet werden, liegt auch daran, dass es sehr einfach ist, diese Bilder zu verwenden. Also die, zum Beispiel die ganzen Stock-Anbieter, wo man sich Stock-Fotos und Stock-Videos kaufen kann, bieten halt einfach dieses Bild an und das wird dann einfach nicht hinterfragt, weil das in Anführungszeichen normale Bild ist und es ist einfach diese Bilder auszuwählen. Wenn da jetzt versucht wird, ein realistischeres Bild zu verwenden, dann muss man erstmal sich Gedanken machen, wie dieses Bild eigentlich aussehen könnte.
Ja. Okay, dass man jetzt in der Elternzeit imkern geht oder ein Buch schreibt oder promoviert, ne, diese schöne Idee stammt ja von unserem derzeitigen Finanzminister Christian Lindner. Mhm. Für alle, die das nicht mitbekommen haben sollten, Herr Lindner hat in einem Interview in der Zeit gesagt, er hätte eine Vereinbarung mit seiner Frau, irgendwann sei er dann dran mit der Care-Arbeit, wenn die Kinder da sind. Und da habe er schon seine Vorstellungen, nämlich Bücher schreiben, vielleicht promovieren, jagen, fischen und imkern. Und ja, das war natürlich eine Hammeraussage. Da hat er auch viel Spott und einen kleinen mittleren Shitstorm für geerntet.
Absolut, ja. Zu Recht.
Zu Recht, ne? Aber zu den typischen Bildern, also was Henriette auch gesagt hat, ist, dass diese typischen Bilder man sehr leicht bekommt. Und das stimmt auch, ne? Also das ist auch so, also da gab es auch auf dem letzten Hebammenkongress so einen kleinen Vortrag von Mirjam Peters. Und zwar, ja, wie Bilder uns beeinflussen, Darstellungen von Schwangerschaft im Internet. Sie hat da dieses Bild gezeigt von dem kochenden Bauch. Also da ging es sozusagen um gute Ernährung und dann sah man halt so einen Bauch und dann so frisches Gemüse drumherum irgendwie. Und da muss ich aber auch sagen, also das geht mir als Bloggerin ja auch oft so, dass ich dann Bilder suche und dann findet man das und es ist so, da weiß auch jeder gleich Bescheid, worum es geht, ne? Und ja, dann hat die Frau halt keinen Kopf, ne?
Absolut, ja. Ja, wir sind so darauf konditioniert, diese Bilder auch schön zu finden und ästhetisch zu finden. Ja, die Frau ohne Kopf ist halt deswegen ein Problem, weil wir da wieder die Reduktion haben, nur auf den Körper, auf den körperlichen Vorgang. Die Frau wird zum Container, aus dem das Baby rausgeholt wird. So, und sie ist nicht die führende aktive Person in dem Moment. Und diese Bilder ohne Kopf unterstützen diesen Eindruck. Die spiegeln auch das wider, was Schwangere und Gebärende halt eben auch tatsächlich dann erleben, dass sie eben nicht mehr als Person wahrgenommen werden, sondern eher objektifiziert werden und eben eine entsprechende Behandlung dann erfahren. Es ist natürlich auf der anderen Seite wieder, haben wir dieses Datenschutzproblem mit, wie zeigen wir Personen, die müssen halt immer zustimmen. Und es ist natürlich einfacher, einfach ein Symbolbild zu nehmen von einem Babybauch und jeder weiß, was gemeint ist. Aber es ist problematisch und wir sollten davon wegkommen und es gibt mit Sicherheit die Möglichkeit, Schwangere mit Kopf zu finden. Und es gibt es auch immer mehr. Ich glaube, als ich vor 2 Jahren noch bei Stock rumgeguckt habe, hatten wir nur diese blau gekachelten Babybäuche hochgesprochen. aber mittlerweile gibt es dazwischen dann auch doch mal eine Wassergeburt oder irgendwie die ganze Person mit intimer Atmosphäre und so weiter.
Und nicht alles langsam. Immer normschön, ne? Das finde ich auch immer noch so. Ne? Ja. Also wir sehen nicht alle so aus, ja? Und ich möchte Bäuche sehen, die eben auch Schwangerschaftsstreifen haben. Ja. Und ich möchte Bäuche sehen, die auch irgendwie halt nicht die perfekte Kugel sind, sondern ein bisschen mehr hängen oder, ne? Also das soll einfach, damit man sich einfach auch abgeholt fühlt, weil, also als Hebamme, ich kann es sagen, ja, wir sehen nicht alle so aus wie die Frauen.
Nee, eben. Und das ist, diese überschönen, perfekt romantisierten Bilder sind eben genauso ein Problem, genauso negativ beeinflussend wie die dramatischen Bilder, weil diese extrem schönen Bilder, die wecken so viele falsche Erwartungen, ne? Auch an sich selbst. Man kann da gar nicht mithalten.
Genau.
Und man fühlt sich daneben immer falsch und denkt so, warum geht es mir jetzt so schlecht? Warum sehe ich so aus, wie ich aussehe und nicht so wie auf den Bildern? Und das erzeugt so viel Druck.
Ja.
Da müssen wir auch von weg auf jeden Fall.
Da sind wir schon jetzt bei dem ganzen Mutterbild angekommen. Oh mein Gott, also man könnte hier noch deutlich weiter machen. Aber zu Bildern, Martina, gibt es noch einen Aspekt, den wir jetzt vergessen haben? Irgendwas, was, wo du noch sagst, das hatten wir jetzt noch nicht, aber das ist noch super wichtig.
Also vielleicht nochmal allgemein, wenn jetzt tatsächlich auch noch Medienschaffende hier vielleicht zuhören sollten oder so. Was sind denn jetzt die konkreten Punkte, die ein Bild zu einem guten Bild machen? Das ist natürlich sehr schwierig runterzubrechen, aber wir bei The Image of Birth haben das versucht, jetzt mal auf so vier klare Punkte zu bringen. Das ist jetzt in erster Linie eine intime Atmosphäre und das funktioniert wirklich bei allen Geburtsmodi, also auch bei operativen, auch bei einer Bauchgeburt. Man kann intime Atmosphären zeigen. Dazu zählt auch ein ruhiges und entspanntes Geburtshilfepersonal, also überhaupt entspannte Protagonisten in diesem Bild. So wie, als würde man eine Sexszene inszenieren. Also so romantisch und intim schön sollte das rüberkommen. So. Und der zweite Punkt ist die aufrechte Gebärhaltung, wenn es der Kontext hergibt. Ne? Also natürlich eine Bauchgeburt oder so, da geht es nicht. Klar. Aber sonst möglichst aufrecht, einfach um diesen Gegenpol zu setzen, dieses Gegengewicht zu dieser omnipräsenten Rückenlage. Das heißt nicht, dass wir so ein neues Dogma erschaffen wollen, von wegen alle müssen jetzt so und so. Nein, es geht.
Genau. Also, mal Hocker, mal Vierfüßlerstand, mal richtig. Im Stehen, mal im Liegen, mal in Seitenlage, mal in Rückenlage, mal, ne? Also das gibt ja da so gibt viel.
Es gibt so viele Möglichkeiten, genau, ja. Dann der dritte Punkt, ganz wichtig, was wir schon angesprochen haben, die Gebärende als ganze Person mit Kopf abbilden. Ja. Denn sie ist eine ganze Person, es ist eine ganze Einheit und sie gehört auch zusammen mit dem Kind. Also das ist auch eine Einheit, die arbeiten im Team in dem Moment. Und das ist nicht einfach so, dass die Frau die Hülle ist, und das Kind wird irgendwie als Schatz herausgeborgen. Nein, die arbeiten zusammen und die sind beide aktiv.
Ja.
Ne, die super eine wichtig. Drückt mit den Muskeln raus und das Kind schiebt sich
aktiv und muss den raus. Weg finden, ne? Muss sich drehen. Ja,
genau.
Ja.
Genau. Und der vierte Punkt ist irgendwie möglichst hands-off. Also alle, die da irgendwie dabei sind, sollten möglichst die Hände nicht am Körper der Frau oder am Kind haben, ne? Weil das zeigt auch nochmal dieses, ja, die Frau ist die Führende. Ja. Und
wenn, dann höchstens zum Stützen oder so. Ne?
Zum also Stützen, das, genau. Die Begleitenden sind in erster Linie Unterstützung und Hilfe und sie dienen quasi der Gebärenden. So. Und erst wenn sie nach Hilfe fragt und sie einfordert, oder es ist natürlich schwierig im Einzelfall so, ne? Aber jetzt, wenn man nur über Bilder redet, dann möglichst hands off.
Ja.
Genau.
Sehr gut. Und Martina, ich bitte ja meine Gäste immer, unseren HörerInnen was mitzubringen, was sie empfehlen würden oder was sie als nützlich empfinden. Und ihr habt doch da was Tolles entwickelt.
Genau. Wir haben so eine kleine Formulierungshilfe entwickelt für den Fall, dass einem irgendwo an einer Stelle negative Bilder aufgefallen sind und man gerne irgendwie was tun möchte. Und das kann man im besten Fall, indem man direkt die Verantwortlichen anschreibt und sagt, hey, ich habe das und das bei euch gesehen, das ist irgendwie nicht so cool, aus den und den Gründen und so weiter. Das ist jetzt einfach dann ein Musterschreiben und eine Formulierungshilfe, wie man einfach so den Einstieg findet, Leute anzuschreiben. Es ist ja immer schwierig, sich hinzusetzen, jetzt eine E-Mail zu schreiben. Ja. Und bevor man das anfängt, also hat man schon keine Lust mehr.
Ja.
Und damit möglichst viele die entsprechenden Verantwortlichen anschreiben können, haben wir so ein kleines Musterschreiben entwickelt, an dem man sich entlang hangeln kann. Und der super so als Inspiration cool. und Formulierungshilfe toll. Hilft. Ne? Und den kann man sich bei uns runterladen.
Ja, toll. Und dann habt ihr doch noch so einen Leitfaden für zeitgemäße Geburtsvisualisierung.
Ja,
und das ist auch gefördert von der Stiftung Kulturwerk.
Kulturwerk, richtig. Das ist unser aktuelles Projekt oder unsere wichtigste Aufgabe quasi, die wir jetzt machen. Unsere Bibel, auf der sich all unsere ganze Aufklärungsarbeit stützt. Daran arbeiten wir noch. Das ist eben ein Leitfaden für Medienschaffende, die eben eine wirklich sehr präzise Anleitung dafür bekommen, Geburten erstens medizinisch, physiologisch korrekt darzustellen, aber eben auch mit vielen Inspirationen und vielen Blicken über den Tellerrand, wie man Geburten noch darstellen kann, wie man sie auch darstellen kann, wenn es mal notwendig wird, eine Pathologie zu zeigen und wie das trotzdem irgendwie konstruktiv gelingt und eben zu entlarven, was sind die Klischees, die Stereotypen. Ja, und dieser Leitfaden, den planen wir zum Herbst diesen Jahres dann auch zu veröffentlichen. Wir hoffen, dass wir bis dahin fertig sind. Es ist noch viel Arbeit. Wir haben den Text jetzt so zu 2/3, glaube ich, fertig. Aber es folgen natürlich dann noch die grafische Aufarbeitung. Dieser Leitfaden soll nicht nur zum Lesen sein, sondern eben auch zum Anschauen. Da sollen ganz viele Beispiele und Inspirationen drinnen sein von anderen IllustratorInnen und von FotografInnen mit positiven Beispielen. Und damit, ja, der Horizont der Medienschaffenden wirklich erweitert wird und sie ganz viel Material an der Hand haben und Begriffe, nach denen sie dann auch weiter forschen können, um ihr Geburtsbild zu verbessern oder ihre Bildwelten, sagen wir. Es ist ja kein Geburtsbild, es ist eine ganze Bildwelt, die da jetzt entstehen darf.
Boah, richtig toll. Genial. Finde ich super, dass ihr es macht. Super. Also du hast gesagt, im Herbst kommt es raus. Wie erfahren wir davon? Wir wollen das alle. Wir wollen alle diesen Leitfaden haben.
Also im besten tragt ihr euch in unseren Newsletter ein. Darüber informieren wir euch immer dann, wenn irgendwas Neues passiert bei uns, sei es nur eine neue Podcast-Folge oder ein Blogbeitrag und dann natürlich auch, wenn der Leitfaden endlich rauskommt. Aber auch zwischendurch, wenn wir dann nach Bildern und Material für den Leitfaden suchen, ne, erfahrt ihr das auch.
Ah, super. Also wir können alle mitmachen, genau. Wir können alle was beifügen.
Richtig, richtig. Das soll wirklich ein Gemeinschaftsprojekt auch sein. Und der Leitfaden wird unterstützt, gefördert von der Stiftung Kulturwerk, sodass wir eben schon einen großen Teil der Kosten abdecken können, eben wie ein professionelles Lektorat und eben die Bildurheber können wir damit bezahlen und das Marketing und so weiter. Und was uns noch fehlt, ist so ein kleines Budget für die Druckkosten letztendlich, dass wir das wirklich physisch zur Verfügung stellen können. Und da haben wir eben auch schon mit einem Crowdfunding gestartet. Also das läuft jetzt über die ganze Zeit, wo wir eben auch Gelder für die Druckkosten noch sammeln. Wer uns da unterstützen möchte, da kann ich dir dann auch einen Link geben, den du in die Shownotes packen kannst.
Ja.
Dann könnt ihr auch auf diese Weise uns noch helfen, da den Leitfaden rauszubringen.
Super, unterstützt alle dieses tolle Projekt. Habe ich da gerade Podcast gehört? Ihr macht doch auch einen Podcast und ich war doch da auch schon mal zu Besuch.
Ja, auf jeden Fall.
Also hört auf jeden Fall auch in The Image of Birth Podcast rein. Das ist super. Da findet ihr auch noch ein paar total spannende Menschen, die auch Dinge tun rund um das Bild von Geburt.
Richtig, ja.
Ja, super. Total wichtig und schön. Ja, Martina, was nehmen wir heute mit? Lass uns doch nochmal gemeinsam zusammenfassen. Also ich würde als erstes vielleicht sagen, korrigiert oder hinterfragt euer Bild von Geburt, weil es total beeinflusst, wie ihr gebärt. Nehmt es nicht hin, dass Leute euch schlimme Geschichten erzählen. Achtet drauf, was ihr euch anseht. Macht euch euer eigenes Bild, denn es ist nicht egal, wie wir gebären.
Ja. Kann ich auch fast nichts hinzufügen. Seid offen, guckt ganz genau hin und guckt, was euch gut tut, vor allen Dingen, wenn ihr euch Bilder anseht. Ja. Und immer, wenn ihr so denkt, so, das ist ja manchmal nur so ein kleines Ziehen im Hinterkopf, wo man denkt, so, dann ist das vielleicht ein Hinweis darauf, so, okay, dass das Bild, was ich da gerade sehe, vielleicht nicht ganz
vielleicht
so
nicht
stimmt.
Vielleicht nicht mein Bild, genau.
Oder genau, ist nicht mein Bild oder.
Ja, ja. Oder ist nicht so stimmig. Ja. Was ich euch noch empfehlen kann, natürlich, hört gerne in die Podcast-Folge mit Jessica Strickmann über Betreuungskonzepte rein und schaut euch vielleicht meinen TED-Talk zu Birth Esteem an.
Oh ja, der ist so cool.
Und ansonsten möchte ich gerne diese Episode Geburtskanal beschließen mit Lena, die ihr ganz zu Anfang schon gehört habt und die noch einen guten Tipp hat.
Seitdem schicke ich auch jeder Freundin, Bekannten oder sonst irgendwem, der schwanger ist bei mir im Freundeskreis, erzähle ich von meinen Geburten, versuche sie zu ermutigen, bei sich zu bleiben, auf ihre Körper zu hören, sich auf jeden Fall darauf vorzubereiten und schicke auch natürlich immer diese Videos, weil ich das ganz traurig finde, dass dieses Bild von Geburt so negativ geprägt ist, weil ich halt am eigenen Körper erfahren konnte, wie toll eigentlich Geburt sein kann. Und bei meinem ersten Kind habe ich sogar gesagt, die Geburt war der schönste Teil von der gesamten Schwangerschaft.
Toll. Ja. Vielen, vielen Dank, Lena. Und an dieser Stelle möchte ich mich bei den Menschen bedanken, die uns ihre Gedanken, Stimmen und Expertise geschenkt haben. Und liebe Martina, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und das schöne
Sehr
Gespräch.
Gerne.
Und
ich
bis
danke
bald.
Dir. Bis bald.
Für Fragen, Anregungen, Kritik oder Lob schreibt gern im Insta-Post dieser Folge oder in den Kommentaren auf der Podcast-Seite auf hebammenblog.de. Und werft gerne nochmal einen Blick in die Shownotes, da findet ihr alles, was wir heute erwähnt haben. Macht's gut und bis in 14 Tagen im Geburtskanal. und abonniert natürlich gerne den Podcast.